Auch ich möchte euch alle herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Es soll heute, wie Andrea schon sagte, um den Gottesnamen El Roi gehen, der Gott, der mich sieht. Der Text, aus dem dieser Gottesname stammt, steht im ersten Buch des Mose, und zwar das Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Ich lese uns diesen Text erst einmal vor. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, und die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. El Roi, Gott, der mich sieht. Mir fällt aus Kindertagen ein Lied aus der Sonntagsschule ein, vielleicht dem einen oder anderen ebenfalls. Es ist das Lied: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann kommen noch so verschiedene andere Ermahnungen. Nun kann man, wenn man will, das Lied heutzutage der schwarzen Pädagogik zuordnen, die Kinder dadurch erzieht, dass sie vor allem straft und Angst einjagt. Und ich gebe zu, dass ich dieses Lied heute zumindest zwiespältig sehe, obwohl ich als Kind das völlig unbekümmert vor mich hin geschmettert habe und glaube, dass es mir auch nicht geschadet hat. Ja, entscheidend ist aber, glaube ich, welche Bedeutung darin steckt. Also, wenn Gott mich anschaut, ist das herzerwärmend und beruhigend oder ängstigend und grauslich? Beides ist denkbar, je nachdem, wie unser inneres Gottesbild geprägt worden ist. Von Eugen Roth stammt dazu ein Gedicht. Ein Mensch, der recht sich überlegt, dass Gott ihn anschaut unentwegt, spürt mit der Zeit in Brust und Magen ein ausgesprochenes Unbehagen und bittet schließlich ihn voll Grauen, nur 5 Minuten wegzuschauen. Er wolle unbewacht, allein, inzwischen brav und artig sein. Doch Gott, davon nicht überzeugt, ihn ewig unbeirrt beäugt. El-Roi, der Gott, der mich sieht. Was dürfen wir unter diesem Gottesnamen verstehen und was sagt uns die Bibel dazu? Wie Andrea vorhin schon gesagt hat, haben Namen in der Bibel etwas mit dem Wesen ihrer Träger zu tun und natürlich ganz besonders die Namen Gottes, die wir in der Bibel vorfinden. Ich finde, es lohnt sich auch heute noch, der Bedeutung von Namen nachzuspüren, auch wenn es heute meistens so ist, dass man nur sagt, naja, das ist eben der Manfred, damit ich eben weiß, wer gemeint ist. Oder das ist eben die Gabi oder das ist eben die Elke und so. Ja, dann weiß man eben, wer es ist. Aber wer weiß denn zum Beispiel, dass Gabi vom Erzengel Gabriel stammt und Held Gottes bedeutet? Oder wer weiß denn schon, dass Renate die Wiedergeborene heißt? Und ja, mein Name Manfred stammt nun wohl aus dem Deutschen, heißt Mann des Friedens. Und ich bin dankbar für diesen Namen, weil er mir Ermutigung und Mahnung zugleich ist. Denn ich weiß sehr wohl, dass ich nicht immer nur Frieden stiften konnte. El-Roi, der Gott, der mich sieht. Schon in diesem Namen wird deutlich, dass es hier um Begegnung geht, Begegnung mit Gott. Und es geht auch hier, ähnlich wie bei der Geschichte von Elisabeth, die wir vorhin gehört haben, dieser sehr tragischen und zugleich hoffnungsvollen und tröstlichen Geschichte, geht es hier um ein ähnliches gravierendes Schicksal einer Frau aus dem Alten Testament. Eine zunächst ganz menschliche Geschichte, allzu menschlich, von Sehnsucht und Verzweiflung, von Hoffnung und von Scheitern. Da sind Abraham und seine Frau Sarai. Abraham hat die Zusage Gottes, dass er Stammvater eines großen Volkes werden soll. Ein Volk, durch das alle Völker dieser Welt mit diesem Volk Abrahams und seiner Nachkommen bekannt gemacht werden sollen und gesegnet werden sollen. Aber die Zeit vergeht Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Die Ungeduld steigt und schließlich die Zweifel und schließlich die nackte Verzweiflung. Sarai wird älter, die Wechseljahre kommen, Und die Hoffnung schwindet immer mehr, dass sie Mutter werden kann. Und Kinderlosigkeit, wie viele sicher wissen, bedeutete ja damals noch viel, viel mehr als heute etwas ganz Schlimmes. Obwohl mancher von uns auch weiß, wie sehr es ganz einfach wehtun kann, wie groß der Schmerz sein kann, wenn ein Kinderwunsch sich nicht erfüllt. Aber Kinderlosigkeit bedeutete damals, von Gott verlassen zu sein, bedeutete, dass das Leben für diese Sippe endete. Es war das aus. Lange hatte Sarai ihren Entschluss hinausgezögert. Auch weil Abraham immer wieder gesagt hatte, Gott hat uns Nachkommen versprochen, hab Geduld. Aber unaufhaltsam steigt der Zweifel, immer stärker nistet sich der Gedanke ein, wer weiß, war denn das wirklich die Stimme Gottes, die mein Mann da gehört hat, oder ist er nicht einfach nur größenwahnsinnig und bildet sich irgendwas ein? Und nun ist ihre Verzweiflung so groß, dass sie zum allerletzten Mittel greift. Ihre Leibsklavin, die Hagar, soll ihr ein Kind gebären. Es war nach damaligem Recht so, und wir finden dafür verschiedene Beispiele in der Bibel, dass das Kind einer Sklavin als Kind der Herrin galt, und zwar dann, wenn es in den Schoß der Herrin hineingeboren wurde. Und davon wollte Sarai nun Gebrauch machen. Aber mit dem geltenden menschlichen Recht ist das nun mal so eine Sache. Der Konflikt ist vorprogrammiert und es zeigt sich nun, dass beide Frauen überfordert sind, diesen Konflikt aus ihrer Kraft heraus zu lösen. Hagar glaubt, sie sei jetzt etwas Besseres als Sarai und will offenbar als die wahre Mutter ihres Kindes anerkannt werden. Jedenfalls darf man diesen Text so verstehen. Ist denn dies nicht mehr als verständlich? Das Kind herzugeben, das sie nun 9 Monate unter dem Herzen getragen hat, ist das nicht eigentlich zu schwer? Mit aller Macht, mit aller Gewalt spürt sie auf einmal die Kraft ihrer eigenen Mutterliebe. Und wenn Abraham vielleicht doch das Ganze duldet, kann sie damit auch ein bisschen ihrem Dasein als Sklavin entkommen und klammheimlich die bessere Frau für Abraham sein? Sarai spürt das natürlich und sie wird mit voller Wucht auf ihre Verzweiflung zurückgeworfen. Das bisschen Hoffnung, was sie in sich spürte, erlischt. Ja, schlimmer noch. Sie hat plötzlich eine Konkurrentin an ihrer Seite, die ihr das eigene Elend umso stärker vor Augen führt. Sie sieht jetzt nur noch eine Rettung. Sie will unter allen Umständen Hagar ihre Allüren austreiben, will sie so lange demütigen, bis sie kapituliert und sich dem Willen ihrer Herrin unterwirft. Und sie zieht alles bei, was ihr zur Verfügung steht. Sie ruft Gott zum Zeugen an. Sie macht ihren Mann Abraham scharf, um diese Frau klein zu kriegen. Wollen doch mal sehen. Und hier spürt plötzlich wieder die Hagar die ganze Wucht ihres Schmerzes und ihrer Verzweiflung. Alles in ihr rebelliert. Sie fühlt sich verraten und alleingelassen. In einer wahnwitzigen Aktion riskiert sie ihr Leben und das des ungeborenen Kindes und flieht. Und damals in dieser Zeit konnte eine Sklavin eben nicht einfach irgendwohin abhauen. Das war eine Sackgasse. Die Gesellschaft war so. Wo sollte das hinführen? So wie vorhin bei Elisabeth und dem kommunistischen System, in dem sie lebte. Ein Konflikt, wie ihn einfach das Leben schreibt, ein Konflikt, den die Beteiligten aus eigener Kraft nicht lösen können. Zu schroff prallen Schicksal und unvereinbare Interessen aufeinander. Und nun? Gibt es irgendetwas, was letztlich doch eine Wendung bringen kann? Gibt es etwas, das größer ist als dieses krasse Entweder-Oder, Sieg oder Niederlage, Hoffnung oder Verzweiflung, auf meine Kosten oder auf deine Kosten? Und genau an dieser Stelle, in der völligen Ausweglosigkeit, geschieht eine Wandlung. Der Konflikt wird nicht etwa gelöst. Es wird kein genialer Kompromiss gefunden. Den gab es schlicht und einfach nicht. Die Verhältnisse waren so, wie sie waren. Hagar blieb Sklavin. Und über Sarai als Herrin hätte alle Welt nur noch gelacht, wenn sie Hagar den Triumph gelassen hätte. Selbst Gott sagt zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Hagar tut das und unterwirft sich ihrer Herrin. Ist das nun die Niederlage? Von Gott auch noch besiegelt? Aber so liest sich die Geschichte nicht. Warum? Es geht dann noch weiter. Hagar erfährt, dass Gott sie sieht. Und mit diesem Gesehenwerden geschieht eine Wandlung. Eine Wandlung, die das krasse Entweder-Oder aufhebt. Es geschieht etwas, was Hagar aus diesem schlimmen Zusammenhang von Sieg und Niederlage herausführt. Gott sieht mich. Was bedeutet das für sie? Dieses Ich werde gesehen, ich bin gemeint. Rein äußerlich gar nichts. Und doch hat sich etwas verändert. Was denn? In diesem Moment, als Gott sie anspricht, erfährt sie, wer Gott für sie ist. Wer ist Gott für mich? Und das ist wirklich revolutionär. Was höre ich da? Wer bin ich für Gott? Ich als Frau, als einfache Frau, als Sklavin, soll die Stammmutter eines großen Volkes sein. Also bleibt in Gottes Augen dieses Kind letztlich doch mein Kind. Mein Leben soll weitergehen durch meine Nachkommen. Meine Nachkommen werden sich behaupten. Sie werden in aller Not, in allem Krieg, in allen Streitigkeiten sich trotzig behaupten und sie werden leben. Das sagt Gott mir zu. Leicht wird das nicht, aber ich soll leben. Und mein Kind soll in Gottes Augen mein Kind sein. Ich soll ihm den Namen geben. Ich muss ihn halt nur noch dem Abraham unter die Weste jubeln. Auch wenn Sarai jetzt offiziell die Mutter meines Kindes ist und ich nur die Sklavin, in Gottes Augen bin ich mehr. Gott benutzt mich nicht als Mittel zu irgendeinem Zweck. Gott liebt mich, Gott meint mich. Gott weiß, dass dieses Kind in Wahrheit mein Kind ist und mein Kind bleibt. Das ist jetzt meine einzige Chance. Ich muss lernen, jetzt loszulassen, das Schicksal nicht mit Gewalt unter meine Füße zwingen zu wollen, sondern ich muss es schaffen, zu vertrauen und zu schauen, wie sich dann alles entwickelt. Ich werde meinen Sohn ja immer um mich haben. Das ist doch das Gute noch an dieser Geschichte und alles andere muss ich bei Gott lassen. Ich glaubte, nur ausgeliefert, nur verlassen zu sein, aber jetzt weiß ich, Gott sieht mich, Gott meint mich, Gott liebt mich. Das muss ich jetzt wirklich in mich aufnehmen. Das muss ich begreifen, so wie man etwas anfassen kann, das muss ich spüren. Das muss in mich hineingehen, von meinen Haarspitzen bis zur großen Zehe. Das muss mich ganz erfüllen. Gott sieht mich. Das muss ich für mich irgendwie festmachen. Vielleicht auch in einem äußeren Zeichen. Vielleicht war es die Hagar selbst, die diesen Brunnen dann genannt hat, der Brunnen des Gottes, der mich sieht. Sie wollte immer, wenn sie diesen Brunnen sah, daran erinnert werden. Gott hat mich gesehen, Gott meint mich. Ich bin in seinen Augen wertgeachtet. Ja, und tatsächlich, Abraham macht das mit. Abraham nennt das Kind mit dem Namen, mit Ismael. Ismael, der Name heißt, Gott hat mich erhört. Abraham gibt den Namen seinem Sohn, den Gott der Hagar anempfohlen hat. Nun treten wir mal wieder aus der Hagar heraus und dem, was so vielleicht in ihr geschehen sein mag, und schauen uns noch die größeren Zusammenhänge an. Wie wir wissen, so wie die Schrift es sagt, bekam die Sarai schließlich doch den versprochenen Sohn. Nach einigen Streitigkeiten musste schließlich Sarai dann zuletzt die Sippe Abrahams verlassen und wurde erneut durch Gott bewahrt. Und letztlich zeigte sich hinter allen menschlichen Irrungen und Wirrungen der Plan Gottes. Sarai wurde schließlich, wider alles Erwarten, doch noch Mutter. Und der echte Nachkomme Abrahams und Sarais, nämlich Isaak, wurde der Erbe, aus dem das Volk Israel, das Volk Gottes, hervorging. Und aus Ismael ging, so bezeugt es uns die Bibel, das Volk der Ismaeliten hervor. Ein Volk, mit dem sich das Volk Israel einerseits schon öfters gerauft haben soll und andererseits sich aber ihm auch irgendwie in Bruderschaft verbunden wusste. Das war ihm auch mit diesen Worten aufgegeben. Und nach dem Koran, nach dem Glauben des Islam, soll Ismael der Stammvater aller arabischen Völker sein. Aber hier, wenn wir uns nun die Geschichte heute angucken, kommt wieder dieses allzu menschliche Entweder-Oder zum Vorschein. Und wir sehen das bis heute. Immer wieder gibt es Kampf, auch Kampf auf Leben und Tod, auch zwischen Israeliten und den arabischen Nachbarn. All dies ist so menschlich und wurde der Hagar bereits hier vorausgesagt. Seine Hand wird wieder jedermanns sein und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und damit sagt Gott eben auch seinem Volk Israel, zwischen dir und den Völkern neben dir wird es immer wieder Kampf geben, auch Kampf um Leben und Tod. Aber auch diese Völker stehen unter meiner Zusage. Und sie sind, was auch geschehen mag, nicht nur deine Feinde, sondern auch deine Brüder und vor allem deine Brüder. Auch hier geschieht also etwas durch Gott, was über unsere menschlichen Konflikte, über unser Freund-Feind-Denken hinausgeht. Gott ist immer der, der größer ist als unsere menschlichen Konflikte, unser Versagen und unser Scheitern. Er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und ich glaube, diese Geschichte will uns auch zeigen, dass Gott immer wieder der mitgehende Gott ist. Hätte Gott nach unserem Ermessen denn nicht verhindern sollen, dass Sarai und Abraham zu dieser Art von Selbsthilfe greifen? Oder hätte Gott nicht sagen müssen, wenn die einfach nicht auf mich vertrauen und hier Schicksal spielen und meinen Segen ignorieren, den ich versprochen habe, dann sollen sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nein, Gott ist eben anders als unsere Vernunft oder unser Gerechtigkeitsgefühl. Genauso unvermeidlich, wie wir Menschen uns in unsere Konflikte verstricken und scheitern, genauso unbeirrbar, unvermeidlich geht Gott immer wieder mit uns mit, geht in unser Schicksal hinein und sieht uns. Sieht uns, aber eben nicht arrogant, verächtlich oder nicht resignierend und sagend, naja, hat doch sowieso keinen Zweck. Das Wunder ist, es ist immer wieder der Blick, der dir und mir sagt, dich meine ich, du hast meine Zusage, du darfst leben, ich achte deine Würde, du bist wertgeachtet in meinen Augen, du darfst an meinem Plan mitwirken. Und dieser mitgehende, treue Gott, ist der uns nicht am stärksten begegnet in Jesus? War es nicht Jesus, der ohne Wenn und Aber mitging, hinein in alles Leid, in alles Unrecht, in alles Scheitern, mit dieser unerschütterlichen Zusage, du bist geliebt, du bist wertgeachtet, in all deinen ungelösten Problemen und Konflikten? Jesus, der selbst die, die ihn ans Kreuz schlugen, mit Liebe ansah und seinem Vater sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sah auch seine Mörder. Elroi, der Gott, der uns sieht. Mir fällt dabei auch die Ostergeschichte ein aus Johannes. Eine ganz besonders anrührende Geschichte. Maria Magdalena steht vor dem leeren Grab, der Leichnam Jesu ist fort. Sie irrt verzweifelt durch den Garten, sieht eine Gestalt. Und weil ihr Blick durch Resignation und Verzweiflung getrübt ist, meint sie, das muss doch der Gärtner sein, den frage ich mal. Und dann dreht diese Gestalt sich um, sieht sie an und sagt nur Maria. Dieser Blick, er sieht mich, dieses Wort, ich bin beim Namen genannt. Und alles ist anders. Alles hat sich gewandelt. Er sieht mich, ich sehe ihn. Er nennt meinen Namen, er hört mich. Mir hat eine Mutter, deren Sohn sich vor kurzem das Leben genommen hat, gesagt, wenn ich ein ganz klares Zeichen von Gott bekomme, dass er mit mir geht, dann glaube ich, dass ich diesen schweren Weg gehen kann. Das schon ist verwunderlich, denn sie war nur noch Schmerz und auch in ihrem Glauben schwer verwundet. Ich sagte, sie dürfen ganz sicher sein, dass Gott ihnen dieses Zeichen geben wird. Aber wann und wie er es tun wird, das liegt ganz bei ihm. Es ist wichtig, ganz offen zu sein. Sie meinte, stimmt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich Gott nicht bedränge und festlege. Diese Frau, so schrecklich das auch alles ist, aber sie möchte jetzt vor allem eins erfahren: Gott sieht mich und Gott geht mit. So wie es diese Frau auch in anderen schlimmen Situationen schon erfahren durfte. Gott sieht mich. Das beantwortet nicht eine unserer Fragen. Auch ich weiß an bestimmten dunklen Stellen im Leben bis heute nicht, warum mir das so widerfahren sollte. Es schafft auch keine neue Situation, jedenfalls rein äußerlich. Und dennoch ist alles anders, weil sich unser Blick wandelt, weil wir Gott sehen können, weil wir seine Liebe zu uns sehen, an diese Liebe wieder glauben können, diese Liebe nehmen können, weil wir sein Mitgehen erfahren und weil der Blick der Hoffnung die Türen sehen kann, die Türen, die er uns öffnen will, durch die wir gehen dürfen. Amen.